Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Traditionell sage ich jetzt wieder jedes Mal nach diesen Gebetszeiten, ist immer so geil, wie Gott es führt, dass es auf die Predigt passt. Und ja, Jesse, wir werden da zu deinem Bibelwort auch noch später kommen und ich freue mich schon drauf. Heute haben wir ein etwas herausforderndes Thema und wir kennen das alle. Wir beten mehr oder weniger öfter mal zusammen als Christen ein Gebet, das nennt sich das Vaterunser, ihr kennt das vielleicht. Und in diesem Gebet kommt ein Satz vor. Und dieser Satz heißt, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Oh, wow. Und ich habe viele Gespräche über diesen Satz geführt und es gibt ganz verschiedene Antworten. So, wenn ich frage, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, hey, was denkst denn du zu diesem Satz? Vielleicht kriegt man ja was zurück, was man dann benutzen könnte, dann muss man nicht noch viel selber nachdenken. Aber an vielen Stellen war entweder die Antwort, wow, also so genau habe ich darüber nie nachgedacht, ich habe es halt gebetet, im Vater Unser, man betet dann halt, man kommt in den Trott mit der Gemeinde und oh, schon Amen. Oder auf der anderen Seite, ich weiß es nicht genau und manchmal beunruhigt mich dieser Satz ganz schön. Aber ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Was heißt das denn? Führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und das fand ich interessant, weil relativ wenig Leute eine Predigt über diese Stelle gehört hatten. Wer von euch hat schon mal eine Predigt über diesen Satz gehört? Ja geil, es lohnt sich richtig. Gut, dass ihr hier seid. Aber so ging es mir auch. Also als ich mich vorbereitet habe, habe ich mich geärgert, weil ich dachte, oh, ich habe noch nicht meine Predigt darüber gehört, die ich jetzt rezitiere. Wie nennt man das denn? Rezipieren? Ihr wisst, was ich meine. Auf die ich eingehen könnte. Verwursten könnte, genau. Danke, Alex, ja. Denn wenn man diesen Satz liest, stellen sich gleich mehrere Fragen. Zum Beispiel, wer führt hier wen in Versuchung? Führt Gott uns in Versuchung? Und wenn ja, warum? Warum sollte man sonst Gott bitten, es nicht zu tun? Von welchem Bösen werden wir erlöst? Und was ist überhaupt Versuchung? Das sind Wörter, die hören wir in unserem christlichen Kontext ziemlich oft. Oh, Versuchung, Anfechtung, Böse. Aber was ist das überhaupt? Was steckt dahinter? Was meint die Bibel, wenn sie von Versuchung spricht? Oder was meinen wir im allgemeinen Kontext? Was ist Versuchung? Wenn man diese Wörter hört, hat man häufig vielleicht nicht so ein genaues Bild oder keine genaue Vorstellung, was dieses Wort bedeutet, sondern eher ein Gefühl. Ein bedrückendes Gefühl, ein Unwohlsein. Wenn ich diesen Satz gehört habe, war es für mich immer so ein bisschen, als würde ich in einen dunklen Keller gehen. Und ich weiß nicht ganz genau, was da auf mich wartet. Ich weiß nur, irgendwie fühle ich mich nicht wohl. Es ist was Bedrückendes, etwas Unbekanntes, Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Vielleicht findet man auch, wenn man über diesen Satz nachdenkt, etwas, was man nicht finden wollte, was einem gefährlich werden könnte. Vielleicht hat man Angst, etwas über Gott zu erfahren, das man nicht wissen wollte. Was ist, wenn ich etwas finde, was nicht zu meinem Bild von Gott passt, wenn etwas nicht zu meinem Glauben passt, wenn es etwas kaputt macht, was mir so wertvoll ist? Und trotzdem beten wir diesen Satz Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche, manchmal auch Tag für Tag. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und ich habe mir drei Fragen aufgemacht, diesem Satz auf die Spur zu gehen. Erstens, was ist Versuchung überhaupt? Zweitens, warum werden wir versucht? Warum gibt es Versuchung? Und drittens, was tun wir in der Versuchung? Wie gehen wir damit um? Allgemein gesprochen ist Versuchung ein Anreiz, die versucht uns von einem Weg, den wir eingeschlagen haben, abzubringen. Der uns von einem Weg abweichen lässt, den wir bisher eingeschlagen haben. Und dieser Anreiz kann durch vielerlei Dinge passieren. Zum Beispiel durch Menschen, durch Gefühle, durch Eindrücke, auf jeden Fall irgendwas. Wir haben einen Weg begonnen und weichen davon ab. Und das kann auch durch Werbung passieren, das kann durch Plakate auf dem Weg passieren. Das kann auch durch Menschen passieren, die uns abends nochmal aus dem Bett schmeißen und sagen, hey komm, lass nochmal irgendwie was starten heute. Dann ist das Versuchung, weil wir von dem Weg, wir wollen schlafen, abgebracht wurden zu dem Weg, wir gehen nochmal zum Döner. Versuchung kann sein, ein Smartphone, das uns davon abhält, endlich zu putzen. Es kann sein, ein McDonald's oder ein Dönerladen auf dem Rückweg von der Stadt, wo man doch eigentlich mal wieder abnehmen wollte, oder all das. Es kann sein, dass es ein Mensch ist, eine, vielleicht auch eine Ex-Freundin, eine andere Freundin, die eine bestehende Beziehung gefährdet. Versuchung kann alles sein, was uns von einem eingeschlagenen Weg abzubringen droht. Ich will heute aber mit euch über einen ganzen bestimmten Weg nachdenken. Nicht über Diät reden, nicht über Beziehung reden, also schon über Beziehung, aber nicht über zwischenmenschliche, sondern über unseren Weg mit Gott. Was ist also Versuchung auf unserem Weg mit Gott? In dem Fall, laut meiner Argumentation eben, ist diese Versuchung alles, was uns versucht, vom Weg mit Gott abzubringen. Das heißt, die biblische Versuchung dreht sich darum, was bringt dich, was bringt mich von unserem Weg mit Gott ab? Die Frage ist dann, wenn Versuchung etwas ist, was uns von unserem Weg mit Gott abbringen soll, warum sollte uns Gott denn in Versuchung bringen? Warum sollte Gott uns in Versuchung führen? Also, das war meine erste Frage, führt Gott mich in Versuchung? Nachgeguckt, was ist Versuchung? Dachten, hä? Warum sollte Gott das machen? Er will mit uns in einer Beziehung führen. Versuchung versucht von Gott wegzuführen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich bin froh, dass ich mir diese Frage, ob Gott uns in Versuchung führt, ob Gott mich in Versuchung führt, dass ich nicht der Erste bin, der sich diese Frage gestellt hat. Sondern auch eine junge Gemeinde der ersten Christen stellte sich diese Frage. Und zum Glück gab es dort schon Lehrer und Apostel, die darauf Antwort geben konnten. Und zwar steht im ersten Jakobusbrief, es gibt nur einen Jakobusbrief, in Jakobus 1 in den Versen 13, 14 und 17 etwas, das darauf Antwort gibt. Und zwar schreibt Jakobus dort, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Alle gute Gabe und alles vollkommene Glück. Alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Versuchung kommt also nicht von Gott. Für mich war das schon mal die erste befreiende Antwort und ich hoffe, ihr könnt euch jetzt noch ein bisschen zurücklehnen. Versuchung kommt nicht von Gott, sondern aus unserem alten Wesen. In der frommen Welt würden wir sagen, unser alter Mensch, der treibt uns in die Versuchung. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn, drum dankt ihm Dank und hofft auf ihn. Gott ist auf unserer Seite. Danke. Die Versuchungen werden uns dann aber auf andere Art und Weisen in den Weg gelegt. Und das ist komisch. Warum? Wir gehören doch zu Gott, oder? Wir sind doch auf der Siegerseite. Warum wird es dann nicht leichter, wenn wir mit Gott zusammenleben? Warum wird es schwieriger? Warum tauchen dann auf einmal die ganzen Versuchungen auf? Warum wird auf einmal alles so kompliziert und so anstrengend? Und ich komme zu meinem zweiten Punkt. Warum werden wir versucht? Und die Antwort ist, wir werden nicht versucht, obwohl wir zu Gott gehören, sondern wir werden versucht, weil wir zu Gott gehören. Wir können ja erst versucht werden, von Gott abgebracht zu werden, wenn wir uns auf einem Weg mit Gott befinden. Das ist ein wichtiger Unterschied. Nicht obwohl, sondern weil wir zu Gott gehören, werden wir versucht. Denn auf einmal stehen wir mit Jesus als unserem Heerführer in einem Krieg, und zwar gegen drei Parteien. Und die erste Partei ist, mit unserem alten Ich stehen wir im Krieg. Mit unserer alten Natur, die Herrschaft Gottes nicht anerkennen will. und die diese Herrschaft Gottes, die wir über unser Leben ausgesprochen haben, versucht wieder abzuwerfen, wegzustoßen und wieder selbst versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Wir haben unseren egoistischen Geist abgelegt und Jesus als unseren Herrn und Retter anerkannt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Das sind die Worte aus unserem Glaubensbekenntnis. Wir herrschen nicht mehr über uns, nein, sondern Jesus herrscht über uns, damit wir gerettet sind und damit wir endlich in Gemeinschaft mit Gott leben können. Aber das gefällt unserem Ego nicht. Das gefällt ihm überhaupt nicht. Der Rapper und Künstler Samy Deluxe hat diesen Konflikt passend in einem Lied zusammengefasst, aus dem ich kurz ein paar Sätze zitieren werde. Und zwar singt er in seinem Lied Ego: Höre ich lieber auf mein Ego oder doch auf meine Seele? Ich höre Stimmen in mir reden, so als ob ich schizophren wäre. Sie sind selten einer Meinung und erschweren mir so Entscheidungen. Und ich fühle mich so allein und hilflos im Kampf gegen mein Ego. In uns tobt ein Kampf zwischen uns und dem Ego, zwischen Jesus und dem Ego. Haben wir genug zu leben? Hab ich genug zu leben? Ich will mehr, ich will es jetzt und ich will nicht darauf warten und ich will mich dafür auch nicht anstrengen. Ich will Spaß und dafür nichts tun. Ich bin der Einzige, der mir zu sagen hat, was ich tue. Niemand hat das Recht, über mich zu urteilen. Ich bin ein individuelles Wesen. Das ist unser Ego. Und das haben wir vom Thron gestoßen und dafür den mit der Dornenkrone draufgesetzt. Weil es unserer Seele gut tut. Weil es uns gut tut, weil es das ist, wozu wir bestimmt sind. Aber das interessiert das Ego nicht. Also rebelliert und intrigiert es gegen uns und gegen unsere Mitmenschen. Es flüstert uns ein, wo wir benachteiligt wurden, wo die anderen sich eigentlich uns unterwerfen hätten müssen, sich an uns ausrichten hätten sollen. Es sagt uns immer, wann wir demütig waren und wann es die anderen einfach so dreckig ausgenutzt haben und vergiftet so mehr und mehr unsere Gedanken. Und das Ego drängt uns von unserem Weg und von unserem Blick auf Gott ab. Und darum ist es Versuchung. Zweitens stehen wir im Kampf mit unserer Umwelt. Auch in unserer Umgebung treffen wir immer wieder auf Versuchungen, die uns von Gott entfernen wollen. Lügen, die als gesellschaftliche Wahrheiten angesehen werden. Zum Beispiel, du musst ein besonderes Aussehen haben, um wertvoll zu sein. Treue ist ein Relikt aus dem 18. Jahrhundert. Und die Sicherheit, die man in einer Ehe mit einem Partner finden kann, ist einfach nur bloßer Kitsch. Suche du lieber das Abenteuer. Suche das, was dir auf deinem Weg zu deiner Bestimmung und zu deiner Selbstverwirklichung dient, und nutze es. Wir sind umgeben von Eindrücken, die dir sagen, dass du Geld verdienen musst, um dir Produkte zu kaufen, die dir einen Lebenswert geben. Willkommen in der Apple Family. Hier ist deine IKEA Family Karte. Kriegst auch ein gratis Kaffee jedes Mal, wenn du vorbeikommst. Für alles andere gibt's Mastercard und du kannst wunschlos glücklich sein. Das traurige Leben der Stars wird uns als das höchste Glück verkauft. Wie traurig ist das? Glamour, Glitzer, Stars und Sternchen, auch im Alter gut aussehen und fit sein und sich gesund ernähren, schöne neue Welt. Wir sehen Serien, Filme, Plakate, Facebook- und Instagram-Bilder, die dir ein Leben verkaufen, das es nicht gibt. Ich weiß nicht, wer von euch Bilder von seinem Essen auf Facebook postet oder auf Instagram. Ich mache das manchmal, auch von Sonnenuntergängen und so. Entschuldigung, ich bin der Arsch, der euch euer Leben versaut. Nein, aber wir wissen eigentlich, dass es das nicht gibt. Man kann Filter drüber legen, noch ein bisschen schärfen, noch ein bisschen mehr die Salami, noch ein Basilikumblättchen dazu, weil es hier noch ein bisschen weiß, habe ich noch Mozzarella, so super. Und dann hat man ein wunderschönes Frühstück. Warum auch immer man das ins Internet stellt. Vielleicht, wenn man alleine frühstückt. Aber eigentlich wissen wir, dass das nicht stimmt, was uns dort verkauft wird. Eigentlich wissen wir das. Wir wissen, dass Facebook-Bilder in den seltensten Fällen der Realität entsprechen. Zumindest nur aus einem günstigen Winkel. Wir wissen, dass Serien, wie die Leute dort leben oder wie sie miteinander umgehen, dass das gespielt ist. Dass keine Beziehung jemals so funktionieren kann, wie sie uns dort vorgegaukelt wird. Eigentlich wissen wir das. Und doch fangen wir immer wieder an, unser Leben dort damit zu vergleichen. Ist mein Leben spannend genug? Hab ich genug im Leben? Muss ich nochmal ein neues Abenteuer machen? Muss ich nochmal losgehen? Und wer sagt mir denn, dass den Partner, den ich gerade habe, wer sagt mir denn, dass es wirklich die wahre Liebe ist? Weil eigentlich müsste es doch so und so und so sein. Habe ich doch bei Die Schöne und das Biest gesehen. Warum ist Glaube so langweilig und alles, wofür Kirche und Gemeinde steht? Und das hält uns doch alles von dem schillernden Leben fern, was ich nur haben könnte, wenn ich etwas anderes machen würde. Entweder Spaß oder Gott. Das ist eine Anfechtung, die versucht uns von Gott abweichen zu lassen. Die versucht uns Gott als das weniger Schillerndere, als das Langweiligere und als das Blödere ablehnen zu lassen. Lass Gott beiseite liegen und dann hab Spaß. YOLO, du lebst nur einmal, nutze es. Anstatt zu sagen, ja, du lebst nur einmal, also besser nutze es und bleib bei Gott. Dazu kommen in der Welt auch noch Anfeindungen, eben weil wir zu Jesus gehören. Das hat Jesus auch schon früh kommen sehen, als er seine 72 Jünger aussandte. Und deswegen hat er ihnen eine Vorbereitungsrede gehalten. Die steht in Matthäus 10. Und dort sagt er ab Vers 16, ich habe sie auch angeworfen, siehe, ich sende euch wie die Schafe unter die Wölfe. In Vers 22 sagt er dann, und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Und dann in Vers 34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Unsere Umwelt hat andere Vorstellungen vom Leben oder worum es im Leben geht. Das hast du ja auch gemerkt. Auf der Kur der Alien unter 250 anderen. Aber wir sind aufgerufen, uns in der Welt zu bewegen und Gottes Wahrheit dort zu verkünden. Wir sind die Fische im großen Meer, die lebendigen Fische. Das heißt aber nicht, dass das dankend aufgenommen wird, in den meisten Fällen. Manchmal schon, aber es heißt nicht, dass es immer dankend aufgenommen wird, sondern dass wir uns auch einiges anhören können. Ignoranz ist noch okay. Aber dann auch Menschen, die uns auslachen oder aber auch die richtig aggressiv werden. Alex hat auch mal vom Marsch für das Leben erzählt. Auch das ist ein Aggressivwerden. Die dritte Anfechtung ist der Satan selbst. Der Teufel, der Widersacher, der Lügner. Wer sonst hätte ein so großes Interesse daran, uns von Gott wegzuziehen, uns von Gottes Weg abweichen zu lassen? Denn er hat Angst vor Jesus. Wir leben nicht mehr in Rebellion gegen Gott, sondern haben seine Liebe in uns erkannt und wir haben Gottes Liebe für uns angenommen. Und darum will er uns immer wieder davon abhalten, zu Jesus zu kommen. Zu Gott zu kommen und uns mit seiner Macht zu verbinden und uns von diesem gerechten Weg ablenken. Wer Friede mit Gott hat, der hat Krieg mit dem Teufel. In Petrus 5, Vers 8, wieder blättern. Erster Petrus 5, Vers 8 übrigens. Schreibt Petrus, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und der Teufel kann viele der oben genannten Dinge, also vom Ego, von unserer Umwelt, von all diesen Versuchungen, die um uns und in uns sind, kann er nutzen, um uns zur Verzweiflung zu bringen. Damit will ich aber jetzt nicht sagen, dass jedes egoistische Bedürfnis von uns oder jedes Mal, wenn ein anderer sich als Depp verhält, dass es ein Angriff des Teufels ist, sondern ich kann mir vorstellen, dass es ihn sehr freut, wenn wir uns gegenseitig an die Kehle gehen, wenn wir uns gegenseitig wie Assis benehmen. Aber nicht in jedem Akt unseres Egos hat der Teufel seine Finger im Spiel. Und ich glaube, er geht es ein bisschen durchtriebener an. Was kann uns und andere am ehesten von Gott fernhalten? Was kann er kaputt machen? Was kann er pervertieren, verdrehen, mit Lüge durchsetzen? Und zwar, wenn unsere Motive anfangen, Orte und Aktionen zu zerstören, die Gott Ehre geben und wo Menschen das Evangelium hören können. Wo Menschen sich von Kirche, Gemeinde und Glauben abwenden, weil sie so unglaublich verletzt wurden. Wo Gemeindeleitungen und Pastoren zwischen verfeindeten Parteien in der Gemeinde aufgerieben werden. Wo keiner zurückstecken kann und will. Und wo billigend in Kauf genommen wird, dass Gemeinden, Jugendkreise und ganze Verbände den Bach runtergehen und sich wegen irgendeinem Mist spalten. Ein paar von uns hier in der Gemeinde waren mal bei den Jesus Freaks. Die gibt es jetzt ja leider in Marburg nicht mehr. Aber die Jesus Freaks haben auch eine Geschichte. Also bevor ich zu den Freaks kam, waren sie noch größer. Das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Aber als die Freaks so auf dem Höhepunkt ihres Wirkens waren, haben sie unfassbar viel erreicht. Sie haben Menschen erreicht, für die sich niemand interessiert hat. Sie hatten eine Lebendigkeit und einen Glauben, der so anders war als das, was man von Kirche kannte, dass sie eine unfassbare Anziehungskraft hatten. Vor allem für Menschen, für die Kirche sich sonst nicht interessiert hatte. Und das Freakstock, das Festival von ihnen, platzte aus allen Nähten. Es war einfach riesig groß und es wuchs immer weiter. Und dann kam Wort und Geist. Eine Sekte, ursprünglich aus Franken, die warum auch immer vor allem bei den Jesus Freaks voll eingeschlagen hat und teilweise ganze Gemeinden geschluckt hat, andere gespalten hat und zerstört hat. Freundschaften und Ehen sind dort zerbrochen und viele haben sich verunsichert und verletzt von Gott abgewandt. Wenn so ein Verhalten unter Christen möglich ist, wie soll es dann einen liebenden Gott geben? Wo zu viel Segen passiert, da setzt er an und probiert es zu zerstören. Falsche Lehre, Misstrauen, Lästerung, Lüge, Geheimniskrämerei. Nicht nur in Gemeinden, auch in Freundeskreisen oder ganz besonders in Ehen. Misstrauen, Angst, Scham und Stolz sind seine Waffen. Was tun wir damit? Was machen wir? Was tun wir in der Versuchung? Und ich weiß, das war jetzt ganz schön viel und es ist ein bisschen belastend, aber ich werde hier nicht aufhören. Und ich will hier auch nicht aufhören. Bevor wir auch darüber gesprochen haben, was wir jetzt damit tun, wie wir damit umgehen. Denn wie gesagt, wir stehen in einem Kampf, aber wir wollen nicht kampflos aufgeben. Wollen wir kampflos aufgeben? Nein, wir wollen weiterkämpfen. Wir können kämpfen. Wie packen wir es also an? Wie reagieren wir auf Versuchungen? Zuerst einmal sollten wir uns klar machen, dass es sie gibt. Darum haben wir uns das gerade so intensiv angeschaut, betrachtet. Was ist Versuchung? Gibt es Versuchung? Wie sieht das aus? Und es ist eine ernste Realität, dass es sie gibt und wir dürfen das nicht banalisieren. Nicht einfach unter den Teppich kehren und hoffen, wenn wir nicht dran denken, dann ist es vielleicht nicht da. Sondern wer seinen Feind ernst nimmt, der kann auch angemessen darauf reagieren. Entschuldigt meine militärische Sprache, aber es ist keine Binsenweisheit, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Und es ist ein Kampf. Und wer seinen Feind nicht ernst nimmt, der kann nicht angemessen darauf reagieren. Hochmut kommt vor dem Fall. Und wenn man es nicht ernst nimmt, dann stolpert man unvorbereitet vielleicht in ein Chaos hinein, was man einfach nicht auf dem Schirm hatte, was man nicht gesehen hat, wo der Radar nicht ausgeschlagen hat. Versuchungen wollen verhindern, dass Gott Ehre gemacht wird. In unserem Leben, in Gemeinschaften und in Beziehungen. Also sollten wir es wirklich ernst nehmen. Paulus schreibt im Epheserbrief, im Kapitel 6 der sogenannten Waffenrüstung. Denn wir haben nicht mit Fleisch und mit Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmeln. Auch Paulus macht hier erst einmal klar, worum es geht. Es ist ernst, es gibt einen Feind, also reagiert angemessen. Vers 13. Deshalb, weil es das gibt, weil es diese Realität gibt, ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Nicht kampflos aufgeben, ergreift die Waffen Gottes. Und genau das passiert im Vater Unser. Das passiert im Vater Unser. Greift auf Gott zurück. Erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Dann wird Gott uns diesen Sieg erringen. Durch ihn können wir widerstehen. Nutzt die Waffen, die Gott uns an die Hand gegeben hat, um unser Ego, die Lügen der Welt und den Satan in seine Schranken zurückzuweisen. Die Schranken, die schon für ihn gemacht wurden. Vers 14. So steht nun fest umgürtet an euren Lenden, mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Ja, doppelt. Gut, schadet nicht, Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Was bekommen wir gegen die Lügen von Ego, Welt und Satan? Was gibt uns Gott in die Hand? Das Schild des Glaubens, das Vertrauen auf Gott, den Gürtel der Wahrheit und den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das das Wort Gottes ist. Gottes Wahrheiten, sein Gebot und sein Geist gegen die Lügen dieser Welt. Gegen diese Lügen dieser Welt, Gottes Wahrheit. Ich habe in meinem FSJ war ich ein Jahr in Bremen und habe dort Jugendarbeit gemacht in einer Baptistengemeinde und habe dort einen Teenkreis gegründet. Und nach Ablauf des Jahres bin ich dann weggezogen, wieder nach Marburg und habe dann hier mein Studium in Taube begonnen. Das Problem war, für mich gab es in Bremen eigentlich keinen Nachfolger. Mit dem neuen Pastor, der da nach mir angestellt wurde, kamen die Teens irgendwie überhaupt nicht zurecht. Er hatte eigentlich auch keinen Bock auf Teenie-Arbeit und es war alles nicht ganz so cool. Und so wurde ich für diese Teens dort wie eine Art weißer Ritter. Damals bei Grischer, da war das aber so und da haben wir das so gemacht. Wir haben das immer anders gemacht. Grischer soll wiederkommen, ihr seid scheiße. Und Grischer ist sowieso viel cooler. Natürlich freut einen das auch ein bisschen, wenn man das mal so hört. Aber was das für die Mitarbeiter wirklich bedeutet hat, die in Bremen geblieben sind, das ist mir erst 2 Jahre später aufgefallen, als ich mal wieder Freunde in Bremen besucht habe. Und zwar, als ich dann dort war, gab es von der jungen Gemeinde einen Lobpreisabend, auch dann schon mit Abendmahl und dass da auch mal Studenten hinkommen können in die Gemeinde. Und ich war dann dort, um halt meine Freunde aus der Gemeinde wiederzutreffen. Und vor dem Abendmahl hat mich ein Teenkreismitarbeiter zur Seite genommen. Ich kannte ihn nicht, also ich habe ihn einen Tag vorher kennengelernt. Der ist aber erst nach mir in diese Gemeinde gekommen. Der hatte überhaupt kein, das einzige Bild, was er von mir hatte, war das, was die Teens ihm erzählt hatten. Grischer hier, Grischer da, Grischer die coole Sau. Und egal, was sie versuchten, es war immer Mist. Und der Typ war stinksauer. Der war so angepisst von mir. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der war so richtig wütend. Und er kannte mich ja gar nicht. Ne? Er wusste nur, boah, wenn ich den Grischer mal treffe. Ne? Und als wir uns dann so ein bisschen kennengelernt hatten, hat er gemerkt, irgendwie bin ich ein bisschen anders als in seiner Vorstellung. Und er wollte dafür um Vergebung bitten, bevor wir zusammen das Abendmahl einnehmen. Und es war total krass, weil dann hat er so sein Herz ausgeschüttet und ich habe das erstmal so richtig wahrgenommen und dachte, hätte ich auch drauf kommen können, dass es für die anderen nicht so cool ist. Und wir haben uns gegenseitig Vergebung zugesprochen und haben miteinander gebetet und dann sind wir zusammen zum Abendmahl gegangen und haben den Frieden Gottes auf diese Zorn, auf diese Lügen legen können. Und das ist ein Erlebnis, das prägt mich bis heute. Ich war so beeindruckt von seiner Reife und von seiner Weisheit, dass er diesen Konflikt nicht weiter wachsen lassen wollte, sondern den Frieden Gottes drauflegen wollte, dass er frei werden wollte davon, von dem Gift. Und das war mir einfach eine Lehre. Und das ist unsere Verantwortung, uns an Gott zu halten, Gott anzurufen, uns auf seine Kraft zu berufen und wachsam zu sein. Wo ist es unsere Aufgabe, ehrlich zueinander zu sein? Wo hegen wir einen Groll gegeneinander, den wir aussprechen sollten, damit er nicht weiter wachsen kann? Wo bieten wir der Versuchung Angriffsfläche? Wo fühlen wir uns benachteiligt? Wo haben wir Kämpfe zu kämpfen? Wo sind wir eifersüchtig auf andere? Haltet euch an Gott und sprecht miteinander. Vergebt einander und lasst die Wahrheit Gottes über diese Lügen triumphieren. Überall, wo Menschen zusammenkommen, werden Konflikte entstehen. Es ist so. Aber wie gehen wir damit um? Sind wir wachsam und mit Gott? Gehen wir sie so an? Oder stolpern wir unüberlegt ins Chaos hinein? Und das vor allem an Orten, liebe Gemeinde, wo der Segen Gottes spürbar ist. Das ist in dieser Gemeinde so, das ist in anderen Gemeinden so, das ist am MBS so, das ist bei uns in Tabor so, auch an allen anderen Orten, wo wir, auch viele Christen, zusammenkommen und wirklich uns danach sehen, mehr für Gott zu tun, die Ehre Gottes groß zu machen. Gerade dort sollten wir wachsam sein. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet mit allen Heiligen. So schließt Paulus die Waffenrüstung ab in Vers 18. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit. Betet und wacht. Genau das sagt Jesus auch seinen Jüngern im Garten Gethsemane, bevor er gefangen genommen wird und später dann gekreuzigt. Betet und wacht, damit ihr nicht versucht werdet. Das ist unser größter Schutz. Denn wir sind nicht alleine. In allen Kämpfen, die wir haben und alle Probleme, die uns begegnen, haben wir Gott an unserer Seite und darum betet und seid in diesem Kontakt mit Gott. Denn hier kommt die Wende. Wir hatten viel Bedrückendes und wir hatten viele krasse Sachen und wir hatten jetzt nehmt die Rüstung und kämpft. Denn es ist ernst, ja. Und wir werden angefochten, ja. Und wir haben keinen Frieden mit dieser Welt, ja. Und wir kämpfen mit uns und mit anderen. Und die ganze Zeit probiert so ein motziger Satan immer alles kaputt zu machen, was gerade irgendwie schön aufgebaut wurde. Das ist eine Realität und die ist ernst, ja. Jemand hat mal gesagt, das Evangelium besteht eigentlich aus zwei Worten. Das heißt aber Gott. Aber Gott. Aber Gott lässt uns nicht alleine. Aber Gott greift ein. Aber Gott ist allmächtig und er ist stärker als alles andere. Jesus gibt uns im Vater unser im gleichen Satz schon die Lösung mit. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Von all dem, was uns umgibt und was uns angreift. Andere Bibeln, außer jetzt die Luther-Übersetzung, aus der man meistens das klassische Vaterunser entnimmt, übersetzen hier mit rette uns oder reiße uns heraus aus diesem Bösen. Wir dürfen Gott bitten, uns zu helfen, uns zu retten, uns herauszureißen. Wie Petrus von Jesus an der Hand aus den Wellen gerissen wird, bevor er untergeht. Reiß uns heraus aus dem Bösen. Und genau das macht Gott. Genau das macht er. Gott will uns in die Freiheit führen. Gott will uns in eine tiefere Beziehung mit ihm führen. Und darum gibt uns Gott etwas an die Hand. um diesen Kampf bestehen zu können. Und nicht nur diesen Kampf bestehen zu können, sondern ihn zu gewinnen. Wir bestehen nicht nur in diesem Feld, sondern wir gewinnen in diesem Krieg. Und das ist Jesus Christus, unser Herr, der am Kreuz Tod und Teufel überwunden hat. Der uns frei macht von der Macht der Sünde. Wir sind frei. Und darum habt keine Angst. Es ist ernst, ja, aber habt keine Angst. Keine Angst vor der Welt, habt keine Angst vor euren Schwächen und erst recht, habt keine Angst vor dem Satan. Ihr gehört zu Jesus, ihr seid Sieger mit Jesus Christus. Es mag Mächte und Gewalten geben in dieser Welt, die uns feindlich gegenüberstehen, aber sie alle haben schon verloren. Und sie alle zittern und fürchten sich vor dem Namen unseres Herrn Jesus Christus, an dem wir glauben und der uns liebt, der alles Leid auf der Welt auf sich genommen hat, um mit uns in Gemeinschaft zu leben. Dann ist er zum Vater in den Himmel zurückgekehrt, aber er hat uns nicht alleine gelassen, er hat uns einen Kampf vorausgesagt, aber der Sieg hat er schon für uns errungen. Gott ist Sieger, Jesus ist Sieger und er bietet uns seinen Schutz an. Seine Rüstung und seine Waffen. Wir dürfen für uns und für andere beten, dass wir frei werden und dass wir Kraft bekommen, Lügen nicht zu glauben. Mit Jesus stehen wir in seinem Sieg. Ja, der Satan kennt alle Tricks, aber er hat verloren. Der Beichtvater von Martin Luther hat mir gesagt, in dem Luther-Film, ich weiß nicht, wer ihn kennt, wenn nicht, schaut ihn euch an, das ist ein genialer Film, sagt er zu Martin Luther, es hat keinen Sinn, mit dem Teufel zu streiten, er kennt alle Tricks und er hat tausende Jahre Vorsprung. Ja, er kennt alle Tricks, aber trotzdem, im gleichen Satz sagt er, halte dich Jesus hin, sag ihm, ich bin dein, erlöse mich. Ich bin dein, erlöse mich. Der Teufel ist etwas, was wir ernst nehmen müssen. Aber wenn wir das ernst nehmen, sollten wir vor allem auch ernst nehmen, dass uns nichts und niemand besiegen kann. Weil wir zu Jesus gehören. Und dann können wir mit Paulus zusammen etwas bekennen. Und ich bitte euch dazu mal aufzustehen. Wir werden das jetzt gemeinsam bekennen und gemeinsam sprechen. Ich glaube, gibt es da noch eine Folie vorher? Zufällig? Ja, danke schön. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit den, der uns liebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also, Herr unser Gott, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Halleluja. Amen. Gott, ich danke dir für deinen Segen. Ich danke dir für dein Heil und für deine Kraft. Jesus, ich danke dir, dass wir in deinem Sieg stehen und dass du für uns schon gewonnen hast. Gott, ich danke dir, dass du uns nicht allein in dieser Welt zurücklässt. Ich danke dir dafür, dass du unsere Nöte, unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Kämpfe, unsere Verzweiflung, dass du das alles kennst und dass du es ernst nimmst und dass du uns ernst nimmst. Und Gott, ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass wir deinen Tröster haben, dass wir den Heiligen Geist haben, dass du uns eine Waffenrüstung zur Verfügung stellst. Und ich danke dir vor allem, dass du für uns schon gewonnen hast. Danke, dass wir nicht alleine sind, sondern in deinem Sieg stehen. Gelobt seist du von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Amen.